Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast der für Ihre Praxiswissenschaft. Mein Name ist Thomas Lang und ich sitze heute mit dem Peter Gengler im Institut für eine schöne Weihnachtsfolge. Haben wir uns einen ganz besonderen Tee heute aufgegossen. Und das ist ein 10 Jahre alter Pu'er-Tee. Ich als Teeliebhaber habe eigentlich immer die ganz frischen Tees bevorzugt. Das weißt du, haben wir hier oft genug im Mai den Sincha aus Japan gefeiert. Und da bin ich eigentlich auf den Pu'er bin ich über dich gekommen, Peter.
Ja, das ist wohl wahr. Als Studenten haben wir ja viele Ausflüge im Kaukasus gemacht und in Mittelasien gemacht und von Kumis bis grünem Tee und von Wodka bis wunderbaren georgischen Wein alles getrunken, was man trinken kann. Und die größte Entdeckung war eigentlich, wenn man auf den mittelasiatischen Märkten war und die frische Kumis angeboten bekam, die dann immer noch ein bisschen gekühlt war, sauer war, ist ja im Prinzip vergorene Stutenmilch, also Kamelstutenmilch. Schmeckt aber wunderbar und wird natürlich auch, um letzten Endes sein Immunsystem ein bisschen aufzupowern, auch von Passant zu Passant gereicht, ohne dass man den Becher abwäscht und ohne dass man das Bündel mit Kräutern, was im Becher natürlich auch schwimmt und in der Kumis ein bisschen hin und her bewegt wird, damit es eben auch ein bisschen nach den Kräutern schmeckt, natürlich auch nicht gereinigt wird. Also überträgt einer zum anderen im Prinzip die brauchbaren und unsere Freunde als Bakterien, die wir gerade brauchen. Die zweite große Entdeckung war natürlich der Ziegeltee, den wir im Prinzip in Kosinien kennengelernt haben. Also große, große Ziege. Die Kunst besteht einfach darin, dass man den Tee im Prinzip von Sträuchern, aber letzten Endes natürlich auch von Bäumen gepflückt hat. Und je älter die Sträucher oder Bäume waren, das ist wie beim Wein, umso wertvoller war natürlich auch der Ziegeltee. Und das mit einem ganz bestimmten Fermentierungsverfahren, das du möglicherweise sogar noch besser kennst als ich, im Prinzip die frischen Blätter gepresst wurden in eine Ziegelform, die unterschiedlich je nach Land und je nach Hersteller, der das macht. Also unsere Ziegel waren im Prinzip, sagen wir mal, so 40 cm lang, gut 5 cm hoch etwa und 12 cm breit. Und im Gegensatz zu einem tollen Geschenk von dir, wo auch zum Ziegeltee natürlich dann ein Ziegeltee-Bruchinstrument dazu gehört.
Ja, Werkzeug, um wieder an den Tee dran zu kommen im Ziegel.
Haben wir diese großen Ziegeltee-Teile natürlich versucht mit Küchenmessern, was nicht besonders sinnvoll war, zu zerkleinern und haben sie dann später, und auch später, wenn wir Freunde hatten, haben wir häufig Ziegeltee getrunken, eben auch mit der Säge zerkleinert. Und man kann ja jetzt die Blätter, die ja dann da bleiben, die Stiele, die auch zum Teil noch mit dran sind, also die Stiele der Blätter logischerweise, nicht die Stiele der Bäume oder der Büsche, kann man ja in der Tasse aufbrühen oder kann sie eben auch in unterschiedlichen Teekannen aufbrühen, das ist sich auch von Land zu Land unterschiedlich. Und eines schönen Tages, anlässlich eines nicht ganz unbedeutenden Geburtstages sogar von mir, kommt ein Geschenk ins Haus geflattert. Und das ist von Thomas Lang und das ist ein auch international offensichtlich in einer ganz besonderen Ecke auch wieder aufgetriebener Ziegeltee aus China, ein richtig echter Erpu, also eigentlich dann aus Erpu, der Stadt, die dem Tee den Namen gegeben hat, und ein im Prinzip aus Kirschbaum oder Nussbaum, das müsste eigentlich Nussbaum sein, also ein Nussbaum und dann natürlich in der Mitte im Prinzip mit einem wahnsinnigen Schraubverschluss versehen, ein stählernes Bruchmesser, würde ich dazu sagen.
Aber mit stumpfen Kanten, dass man die Blätter.
So stumpf, dass man die Blätter gut auseinanderdrücken kann, aber sich dabei in der Regel nicht verletzt. Und man kann den Tee aufbrühen, dreimal mindestens, viermal gut, fünfmal auch immer noch. Das sechste Mal hast du schon, dann habe ich gesagt, dann können wir auch ein siebtes Mal machen. Und damit beginnt unser Podcast heute, dass es eben nicht siebenmal waren, sondern dass wir den Tee nochmal neu aufgebrüht haben und jetzt beim Aufguss Nummer 1 wieder anfangen und zwischendurch bleib ruhig, trink Tee, take it easy, nimm die Welt nicht so, wie sie ist, sondern verändere sie schon, nicht nach deinem Gutdünken, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel oder zu wenig, sondern nach dem, was du für wahr und richtig hältst. Und das ist eigentlich auch der Spruch oder das Hauptmotiv unseres Podcasts.
Das stimmt. In den
Folgen bisher, so habe
ich jedenfalls
Inneren.
Ja, das Faszinierende, um dann noch das mit dem T vom Wissenschaftlichen her korrekt abzuschließen, Peter, ist, eigentlich wird ja der T typischerweise frisch getrunken und wird durch Oxidation immer schlechter. Bei dem Pu'er ist es so, der wird von der Produktion her wird er erst fermentiert. Also erst wird er gedämpft, dann wird er gewalkt und dann wird er aber auch noch einmal, und das ist dann von Region zu Region anders, in so einem riesigen Wok nochmal umgeschwenkt. Da kriegt er dann manchmal sogar die Rauchkase mit, die dann so als Aroma noch mit reinkommen. Den wir jetzt haben, ist ohne Raucharoma. Und dann wird er getrocknet, also wirklich in diesen luftigen Hütten. Und aus Gründen des bequemeren Transports, weil in diesen Regionen, die waren ja infrastrukturell nicht so sehr erschlossen und die Tradition geht jetzt 1000 Jahre zurück, hat man den natürlich auch frisch getrunken, aber es ist schon beeindruckend, dass in so einem Ziegel ist so viel Tee drin, und der Ziegel ist ja wirklich ganz kompaktes Maß, ist so viel drin wie in einer ganzen Teekiste, locker aufgeschütteten, getrockneten Tees. Und um das in den Ziegel zu pressen, wird das noch einmal kurz gedämpft und dann so in diesen Ziegel hineingepresst, dass das Blatt halt sich nicht zerbricht. Und dann wird das so eingeschlagen in Bambusblätter. Und es hat dann eine über Jahre weitergeführte Fermentation aufgrund dessen. Und deshalb reift es. Und mitunter sind das Tees, die dann 30, 40 Jahre alt sind, die dann angeboten werden. Und die besonders guten erreichen dann halt auch respektable Preise. Und so ein bisschen zu deinem runden Geburtstag und zu unserem fast runden Geburtstag des Instituts habe ich mir gedacht, gönnen wir uns einen 10 Jahre alten. Und man schmeckt auch die Reife dem, finde ich. Also dieses Nachreifen schmeckt man.
Die schmeckt man ganz ohne Zweifel, wobei du jetzt sogar so weit gehst und sagst, schmeckst du jetzt nicht die Bakterien, die die Fermentation ausgelöst haben? Dann muss ich sagen, ja, ich schmecke die Erde, aus der es entstanden ist, also der Baum oder der Strauch. Ich schmecke im Prinzip die lange Reife, die das Blatt durchgemacht hat. Mhm. Aber wie Bakterien schmecken, nämlich eigentlich nach gar nichts, denke ich, oder?
Doch, Bakterien sind ja der Haupt, also nach meinem Dafürhalten, Geschmack in Nahrungsmitteln kommt wesentlich durch bakterielle Prozesse.
Ja, aber durch die Fermentation. Aber fermentiert wird das Bakterium fermentiert. Aber ich denke mal, dass die Bakterien, die, also Hefe zum Beispiel, doch Kuchen schmeckt dann auch nach Hefe. Wobei Pilze sind, aber da sind wir nicht weit von den Bakterien entfernt. Mhm. Also sind zumindest auch Mikroorganismen. Und beim Bier schmeckt man den Malzgehalt und die Fermentation des
auch, Bieres. Also ja, klar. Ja. Okay. Sicherlich. Also, und da ist es ja auch die Aufspaltung von dem Hopfen. Also es schmeckt ja auch nach Hopfen. Aber da sind wir wiederum nicht so die Experten beim Bier. Ja, aber das ist zum Beispiel auch bei Erdbeeren. Ein großer Teil des Geschmacks von Erdbeeren, habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, kommt dadurch, dass da die Exkremente von den feinen Milben drauf landen. Und deshalb schmeckt es ungewaschen vom Feld am besten. Und wenn du es aus dem Glashaus hast, schmeckt es halt nach gar nichts. Da schmeckt die Erdbeere nur wässrig. Und da ist die Industrie dann drauf gekommen, das nachzumachen und dann später wieder drauf zu sprühen.
Okay.
Das habe ich mal vor Jahren in einem Buch über die Lebensmittelindustrie gelesen, wie dort nachgesteuert wird, indem man sich gefragt hat, warum schmeckt es nicht so wie vom Feld? Und es haben gefehlt die Exkremente der Insekten. Und die machen dann wirklich dieses Erdbeeraroma aus.
Und so wie Waldhonig natürlich ausschließlich. Bakteriellen Resultate im Prinzip der Sekretion der Bakterien sind.
Ja,
die sich zwar von den Nadeln und von den Blüten der Bäume im Prinzip ernähren, aber letzten Endes.
Und kannst du dich erinnern, als du als kleiner Junge so frische Johannisbeeren im Garten gepflückt hast und die genau angeguckt hast und dann sind da so kleine Pünktchen drauf? Bei den Johannisbeeren fällt das besonders auf, weil die ja so eine schwarze Schale haben. Bei den schwarzen Johannisbeeren. Mhm. Diese ganz feinen Pünktchen, ja, die da drauf sind.
Die sind ja hell.
Ja, die sind hell. Die Pünktchen sind hell. Ja, genau. Und wenn die in der Sonne richtig schön warm sind, dann schmecken die am besten. Wenn du die wirklich von dem...
Das sind natürlich auch irgendwelche Besiedelten.
Und das ist genau das. diese schwarzen Punkte sind genau das. Das sind eben... eben die, ich sag mal, Mikronährstoffe, die also aber so durch biologische Vorgänge draufkommen.
Ja, Mikrobiologie des Menschen oder der Mundhöhle zurückzukommen, heißt das ja auch, wir sind überall an all dem, was wir der Umwelt gegenüber exponieren, von der Mundhöhle über den ganzen Darm bis natürlich zu unserer Haut und Ohreninneren und zu den Geschlechtsorganen logischerweise wunderbar Bakterien besiedelt und deshalb nochmal eben, das sind unsere besten Freunde und Genossen, die uns sozusagen das Leben ermöglichen. Mhm. Und wenn wir steril aufwachsen würden und steril leben würden, dann würden wir wahrscheinlich keine 10 Jahre alt, weil wir zwischendurch an unendlich vielen dann logischen Infektionen, die eben tatsächlich super pathogen sind und uns umbringen in kürzester Zeit, überhaupt keine Abwehrkräfte dagegen entwickelt haben. Und insofern, der Zahnarzt muss immer und immer wieder und jedes Mal, wenn er in die Mundhöhle eines Patienten hineinguckt, sich auch überlegen und einfach gewiss sein, dass das, was er in der Mundhöhle sieht, das Ergebnis des Körpers, der Körperabwehr, der Immunlage des Körpers, des Alters, der Disposition des Körpers, dass das das Ergebnis der Wirtsreaktion ist. Und nur teilweise dann, wenn er es im Prinzip künstlich ersetzt, ist es die zahnärztliche Kunst. Und wenn er es biologisch durch Operationen ersetzt, ist es die chirurgische Kunst. Mhm. Aber letzten Endes das Substrat, das biologische Substrat, ist eine Körperreaktion oder ein Ergebnis von Körperreaktionen, und zwar intern und extern. Mhm. Und das hat nichts damit zu tun, dass im Prinzip die marginale Parodontitis etwa zu Herz-Kreislauf-Problemen und zum Herzinfarkt führt oder zum Apoplex führt oder ein Diabetes auslöst, was natürlich alles nicht der Fall ist, sondern wenn wir davon ausgehen, dass alles, was wir im Prinzip an Krankheiten haben können, immer vom Gesamtkörper beeinflusst wird. Also der Diabetes wird genauso ausgelöst, wenn der Körper entsprechend reagiert. Und dann gibt es natürlich erbliche Dispositionen und frühkindliche Entwicklungen, die dann im Prinzip chronifiziert werden. Aber letzten Endes, ob ein Diabetes ausgelöst wird oder eine Karies ausgelöst wird, ist vom pathogenetischen Prinzip her gesehen, da steht ja jetzt die Pathologie drin und es steht die Genetik drin, eigentlich das völlig Gleiche. Also man kann das nicht differenzieren. Und natürlich ein Herzinfarkt entsteht eben auch, so wie Karies entsteht. Und nicht, Karies entsteht nicht durch Zucker, wie wir gut wissen und wie wir immer schon gewusst haben. Und Herzinfarkt entsteht nicht durch Überbelastung allein, sondern alles das ist ein wahnsinnig komplexes pathogenetisches Geschehen, was eben zur Auslösung einer erstmal akuten und später halt eben chronischen Erkrankung führt.
Ja, aber das ist doch eigentlich das Schwierigste an der Wissenschaft, ist ja, dass man Korrelationen und Kausalitäten gut auseinanderhalten kann. Das ist, glaube ich, wirklich eine der schwierigsten Aufgaben auch.
Ja, aber korrelieren tut ja in der realen Welt um uns, die ja wirklich real existiert und von uns aber natürlich subjektiv empfunden wird. Also auch dort wieder, wir haben ja kein reales Bild der Welt, sondern wir haben ein für uns subjektives Bild der Welt. Und, so wie die Welt auf uns wirkt. Jetzt musst du mir den Anfang deines Satzes, habe ich jetzt vergessen.
Korrelation und Kausalität.
Es korreliert natürlich alles. Mhm. Also es korreliert. Jetzt im Prinzip korreliert das Licht mit dem Wetter draußen, ganz normal.
Ja.
Aber wenn wir das Licht ausschalten, was jetzt eine Umwelterscheinung ist, dann korreliert eben gar nichts mehr. Dann kann man auch sagen, Licht korreliert nicht mit der einbrechenden Dunkelheit. Mhm. Oder wenn es draußen regnet und man sagt, na gut, es regnet halt jetzt und es korreliert mit dem Pflanzenwachstum, dann korreliert das natürlich. Aber es muss deshalb lange nicht die Ursache sein.
Nee, eben,
also
genau.
Die Ursache ist so was total Unterschiedliches.
Ja.
Und die Korrelation ist so etwas wunderbar Alltägliches und Umfängliches, dass man das überhaupt nicht miteinander vergleichen kann. Und das auseinanderzuhalten, das ist schwierig.
Das ist die größte, finde ich, die größte Herausforderung der sauberen Wissenschaft ist, die Korrelation von der Kausalität zu trennen, weil ja. Ich stelle mir das bei den Naturvölkern auch genauso vor, die ja auch wissenschaftlich in ihrem Horizont, sage ich mal, gehandelt haben. Und dann werden mitunter irgendwelche Tänze veranstaltet oder irgendwelche Opfer gebracht, weil sie irgendwo gelernt haben, dass wenn irgendein Lamm auf einem Altar stirbt, dass es dann danach anfängt zu regnen oder dass danach die Ernte besonders gut ausfällt. Und das ist ja auch, wenn man so will, eine sehr einfach gehaltene Verhaltensregelung aufgrund von Korrelationen, die ohne etwas aufzuschreiben, einfach nur durch die mündliche Überlieferung dort erfolgen. Und ich finde das relativ wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass der Mensch sehr schnell dazu neigt, in diese einfachen Beobachtungen reinzugehen, ja? Weil es ja auch oft der Beginn von Erkenntnis ist. Also der war es nicht nur in der gesamten Geschichte der Menschheit, ja, sondern der ist es auch immer wieder aufs Neue. Also nicht umsonst ist ja, wenn wir klinisch jetzt über einen einzelnen Fall sprechen, wie heute über diese Pulpa-Regeneration, über diesen besonderen Pulpa-Regenerationsfall oder über diesen besonderen Fall, wo es da zu diesem Trauma des unteren Frontzahns gekommen ist, dann geht man natürlich von einer Einzelfallbeobachtung aus und das ist ja natürlich mit dem ganzen Wissen, was man über die Zahnmedizin weiß, versucht man ja dann auch wieder den Einzelfall zu korrelieren mit der klinischen Erfahrung, die man gesammelt hat. Und das ist auch wissenschaftlich, aber wenn man nur so handelt, ist es dann auch wieder unwissenschaftlich, weil man dann alles nur auf Erfahrungen aufbaut. Und das halt wirklich Stufe für Stufe zu nehmen, ja, und zu sagen, okay, das ist jetzt von der Erkenntnispyramide, ist das immer eine gewisse Basis. Und so ist ja auch der erste Evidenzgrad ist ja die Expertenmeinung. Und die ist ja erstmal, könnte man sagen, total unwissenschaftlich. Aber die erste Stufe.
Naja, also ich glaube, dass korrelatives Denken ist leider extrem verführerisch. Wir haben heute schon mal aus einem anderen Anlass im Prinzip darüber gesprochen, wie man die Karies profunda behandelt oder eben nicht behandeln sollte und ob Zuckerkaries auslöst oder eben nicht auslöst. Und dann würde ich, an der Verführung bleibe ich, weil die Verführung ist einfach, die ist simpel, die ist wie bei den heutigen Querdenkern und gleich gar bei all den Impfgegnern, von denen selbst Universitäten nicht ganz gefeit sind und manche Landstriche wie das Erzgebirge sind extrem anfällig dafür und wir haben gerade gestern auch einen entsprechenden eigenen Fall im Erzgebirge miterlebt, der uns eigentlich sozusagen an den Rand der Verzweiflung gebracht hat. Aber da muss man natürlich dann auch wieder sagen, die Verführung ist natürlich durch ein kausales Denken einhegbar. Und wenn jetzt jemand im Prinzip korrelativ denkt, aber im Inneren seines Herzens und eigentlich natürlich besser gesagt seines Geistes, weil der Geist im Menschen ja nicht im Herzen, da liegt die Liebe vielleicht, was auch immer das dann einzeln ist, aber im Prinzip das Denken liegt ja schon eher im Hirn und das kausal eingrenzt, dann ist auch die Expertenmeinung eines korrelativen Zusammenhangs kausal gedacht, immer noch eine wissenschaftliche Wahrheit. Und ich habe diese Tage über den Spruch, über den ich eigentlich schon seit meiner Jugend immer wieder gestolpert bin, dass im Prinzip in der Politik ist das ja fast üblich, was stören mich die Worte von gestern, die sind morgen im Prinzip Schall und Rauch. Und das war immerhin letztendlich eine Meinung dieses Rheinländers Adenauer. Dass aber, sagen wir mal, ein ähnliches in der Wissenschaft so ungefähr, die Wahrheit von heute ist, es ist der Fehler von morgen. Und wenn ich mir dann die Zahnheilkunde angucke oder Astronomie, von der ich ein bisschen was verstehe, oder allgemeine Biologie oder auch spezieller die Mikrobiologie, von der ich denke auch ein bisschen was zu verstehen, weil das ja mein Beruf mit ist, dann gibt es ja eigentlich ewige Wahrheiten. Also ich kann die Klassifikation ändern, ich kann die Zuordnung demzufolge ändern. Ich kann immer mehr Wissen anhäufen, aber ich glaube, was Bakterien, die natürlich nicht so genannt wurden, im Prinzip mit dem Wein machten oder als der Mensch im Prinzip in die Zivilisation mit den Stadtgründungen im Prinzip in der Pekinger Tiefebene anfing oder in Mesopotamien. Und im Prinzip ganz schnell auf die Idee kam, ich muss ja irgendetwas zu Alkohol fermentieren, weil ich mit dem Alkohol ja sehr viel anstellen kann. Erstens mal kann ich damit Freude bereiten, zweitens kann ich damit letzten Endes auch quasi wie eine Priesterrolle übernehmen. Drittens kann ich es auch als Medikament nehmen. Also man hat ja sehr schnell erkannt, dass es etwas in der Natur gibt, was aus einem Lebewesen stammen muss, mit dem ich etwas anderes aus der Natur fermentieren kann. Und das ist ja die Entdeckung von Bier. Und das Bier geht auf Mesopotamien und eben auch auf die chinesische Zivilisation zurück, die sozusagen die Zivilisation überhaupt begründet haben, sicher die Chinesen viel früher als die Mesopotamier. Und offensichtlich jetzt auch viel später, also sie sind genau dabei im Prinzip.
Das pendelt, es pendelt.
Im Sinne des Wortes, nachdem das historische Pendel immer wieder in diese Richtung schlägt. Und wenn wir das im Prinzip als ein Naturgesetz nehmen, also ein geopolitisches Naturgesetz, das klingt ja dann auch ganz gut, dann könnten wir eigentlich erwarten, dass im Prinzip sozusagen der Wettlauf um die bessere gesellschaftliche Gestaltung, der zurzeit ganz eindeutig auf der Seite von China liegt, letzten Endes auch von den arabischen Nationen abgelöst werden kann. Also wenn im Prinzip die Zivilisation von China über Mesopotamien ging und dann irgendwann mal in Europa landete und als Europa dann die Menschen im Prinzip mehr kriegerisch als freundschaftlich nach Süden, Osten, Westen und Norden ausschickte und eigentlich überall nur die Krankheiten mitbrachte, Tod und Verderben mitbrachte, das Gold raubte, die Grundlagen des Lebens dieser Menschen raubte, sie zu Sklaven im Prinzip degradierte, nicht einmal zu Menschen, sondern mehr oder minder fast noch Affen, wenn wir heute stolz sein können, eigentlich Affen als unsere Vorfahren zu haben. Also wir wären ja nicht das, ich springe jetzt ein bisschen, weil das etwas ist, was mich auch total aufregen kann. Mhm. Wir haben erstens mal von den Bakterien so wahnsinnig viel gelernt, also die ganze Zellkommunikation, wie eine Zelle mit einer anderen kommuniziert, über Signalmoleküle und die vielen Moleküle, die das tun, teilweise auch bekannt sind und natürlich vielmehr auch noch unbekannt sind. Dann sind die, es ist sozusagen das, die Netzwerkbildung zwischen den Bakterien ist natürlich die Grundlage letzten Endes unserer Netzwerkbildung im Gehirn. Und je mehr Zellen im Prinzip ein Vielzeller dann angehäuft hat, umso größer wurden eben letzten Endes die Möglichkeiten. Und als er aus dem Wasser auf das Land stieg, war das noch mehr. Das ist dann wieder ein kleines bisschen ein anderes Thema. Aber Die Vielfalt, die im Prinzip politisch, soziologisch, ökonomisch, kulturell sich in den vergangenen 4, 5 bis durchaus 10.000 Jahre entwickelt hat, natürlich immer letzten Endes auch auf dieser Erde, die wir gemeinsam bewohnen, von einem Ort zum anderen gezogen ist. Insofern sehe ich schon auch für die Araber, das sind junge, viel Kinderfamilien mit einem wahnsinnigen Potenzial von Entwicklung. Und wenn die ein Schulsystem aufbauen, was sich deutlich unterscheidet vom deutschen, wenn die ein Wissenschaftssystem aufbaut, was sich deutlich unterscheidet vom europäischen, und wenn die ein politisches System des Zusammenhalts aufbauen, ohne von der Religion abhängig
zu sein. Das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Punkte, die fehlt.
Das ist die erste Voraussetzung überhaupt. Dann wären die im Prinzip sozusagen der Erdteil, der mit den Chinesen oder nach den Chinesen im Prinzip zu einem nächsten großen Wachstum führen könnte. Und insofern, um das jetzt einfach abzuschließen und aus der Zahnmedizin im Prinzip oder aus dem Allgemeinen zum speziellen Zahnmedizinischen wiederzukommen, was hat das mit uns zu tun? Also die Zukunft ist auf jeden Fall eigentlich weit offen, mit unendlichen Chancen und Möglichkeiten, die heute viel besser sind, als sie je waren. mit Visionen, die man für diese Zukunft entwickeln muss und wo man im Prinzip auch politische Kräfte so motivieren muss, dass sie eben Visionen auch tatsächlich denken können, weil immer nur im Prinzip aus einer Vision, also im Prinzip die Vision von Ford war sicher, ich fluche auf die verdammten Pferde, die mich ständig im Stich gelassen haben und meine Kutsche nicht gezogen haben. Und jetzt gibt es ja Motoren, die habe ich noch nicht erfunden, aber ich weiß, was ich mit den Motoren mache. Ich schraube 4 Räder dran und mache einen Ford No. 1 daraus und den kann sich nahezu jeder, also jeder war dann natürlich auch damals schon ein bisschen über- oder untertrieben, in den USA kaufen und er hat seine Mobilität. Und dann kam ein bisschen später Daimler und machte das Ähnliche hier. Und dann kamen alle anderen auch. Und heute haben wir im Prinzip natürlich alle mehr oder minder ein Auto. Also man muss schon vorausdenken können. Und ob jetzt Musk nur gerade derjenige ist, der so weit vorausdenkt, er denkt zumindest so weit voraus, dass er sagt, ich will und muss auch in einer Gesellschaft leben können, die auch von mir partizipiert. Und insofern verkauft er jetzt 1 Milliarde nach der anderen an seinen Aktien. Und da fragt man sich ja, warum macht er denn das? Und da kann man ganz einfach sagen, ja klar, weil er kann ja nicht so einfach Steuern zahlen, weil er hat ja kein Einkommen. Das ist ja auch als Unternehmer gut. Ich meine, wir haben bei Formula
manchmal... Wir haben auch kein Einkommen. Ja. Willkommen im Club.
Nicht ein Aktienpaket, von dem wir etwas verkaufen können, nur, und das ist ja der Clou dabei, um darauf Steuern zu zahlen. Mhm. Denn wenn er etwas verkauft, hat er ja ein Einkommen und darauf kann der Staat Steuern erheben.
Ja.
Und Geld verschenken will natürlich kein Kapitalist und natürlich auch kein Elon Musk.
Wobei, diese Geschichte war ja sehr demokratisch. Er hat ja wirklich bei Twitter gefragt, ja, ich habe jetzt hier ein Dilemma, ich werde hier immer mehr beschimpft, dass ich keine Steuern zahle und der reichste Mann der Welt bin. Ich könnte das ja einfach lösen, indem ich 10% meiner Aktien verkaufe und dann halt direkt versteuere. Das wären dann irgendwie 24 Milliarden für Amerika. Wir stimmen mal ab, wer das gut findet und wer nicht. Und ich werde mich dran halten. Und dann waren das knapp über 50%, die gesagt haben, ja, ist eine gute Idee. Und dann war es direkt eine Woche später umgesetzt. Das ist dann in dem Moment, so gieß man ein bisschen, das ist jetzt der zweite Aufguss. War das dann letztendlich hochgradig demokratisch gewesen, die Versteuerung. Ja. Mir ist dazu, wenn ich jetzt deinen langen Satz mit mehr Kommata als Punkten ganz an den Anfang zurückdenke, dann ging es ja um eben den Erkenntnisprozess und dass Wahrheiten dann doch irgendwie in der Wissenschaft sehr lange Wahrheiten bleiben und sich nicht so wahnsinnig schnell umkrempeln. Da würde ich sagen, das kommt drauf an, weil meine Erfahrung ist jetzt eher die, dass jede Ideologie ist ja extrem gut geeignet dafür, Menschen eine Orientierung zu geben in der Welt. Und sie stößt dann irgendwann an ihre Grenzen, wo sie nicht mehr besonders gut steuernd einwirkt. Und die Wissenschaft ist eigentlich die viel bessere Art, sich durch die Welt zu orientieren, weil das logische Gebäude, was sie schafft, basiert ja auf einer Prüfung und auf einer Analyse und aus Schlussfolgerungen daraus. Und deshalb kann man, wenn man wissenschaftlich arbeitet und wissenschaftlich denkt, kann man, und da gebe ich dir total recht, bei dem Evidenzgrad 1, die Expertenmeinung ist ja auch hochgradig wissenschaftlich, obwohl es halt nur eine einzelne Person ist aus seiner eigenen Erfahrung herausgedacht. Die Wissenschaft kann, weil sie eben ein so logisches Gebäude baut, viel bessere Vorhersagen für die Zukunft treffen. Und das ist das, worum es eigentlich geht. Also das ist das große Geschenk, was die Wissenschaft wieder zurück dem Menschen gibt. Das heißt, die Orientierung ist nicht nur im Hier und Jetzt, sondern die Orientierung bezieht sich dann auch auf die Zukunft. Bezogen. Also das ist das, wie ich Wissenschaft immer wahrnehme und weswegen das der viel spannendere Track ist, auf dem man sein sollte, als jetzt wiederum gar nicht als Gegenpol gemeint, eine Religion oder eine Ideologie, wie zum Beispiel das, was du als Querdenker in Anführungsstrichen genannt hast, was jetzt ja eher ein gesellschaftliches Problem wird. wo eben auch dem Menschen durch solche Ideologien eine Orientierung für ihr eigenes Leben angeboten wird. Aber die ist halt extrem simpel, sodass sie jeder leicht verstehen kann. Aber er kann dann über diesen simplen Horizont hinaus nichts weiter damit anfangen. Das heißt, er muss wie eine blinde Kuh geführt werden, ja, um dann ja, sich das Leben letztendlich einfach zu machen. Und deshalb ist der Weg der Wissenschaft immer der viel steinigere und mühevollere, weil man muss ja dann auch lernen, das Ganze nachzuvollziehen und zu verstehen. Und ich glaube, dass das Schöne an der Wissenschaft ist, dass sie ja interdisziplinär sehr gut kooperativ arbeiten kann. Also das haben ja die ganzen Wissenschaftsnetzwerke der letzten, ja, ich würde sagen, ab Löwenhoek oder Leonardo da Vinci aufwärts, würde ich sagen, Wissenschaftsnetzwerke. Und wahrscheinlich hatten damals in Ägypten gab es sowas auch und in China wahrscheinlich auch. Nur davon wissen wir halt sehr viel weniger. Aber jetzt für unseren Horizont irgendwo da angefangen. Das heißt, das Aufschreiben der eigenen Erkenntnis, das Mitteilen anderer Gleichgesinnter und das Zusammenführen dessen und das Weiterdenken und das immer wieder Überprüfen der eigenen Thesen hat den Menschen ja dazu gebracht, mit dieser Logik dann einfach immer weiter zu schauen und immer weiter denken zu können. Und ja, dass das aber auch irgendwann an Grenzen stößt, das sieht man ja bei der ganz ursprünglichen Naturwissenschaft, sage ich jetzt mal, in der Physik. Dem Physiker ist es total egal, dass das Wellenmodell und das Teilchenmodell des Lichtes miteinander nicht kompatibel ist. Und eigentlich müsste er ja total irre werden, weil er sagt, wir wissen ja eigentlich nicht, was Licht ist. Nee, der Physiker denkt anders. Der sagt, ich kann jeden Zustand vorhersagen. Mal muss ich das eine Modell nehmen und mal muss ich das andere Modell nehmen. Aber vorhersagen kann ich das immer. Und das zeigt einem doch relativ gut, dass die Wissenschaft einem ja doch ideale Werkzeuge anbietet. Dass man sich nicht hinters in Anführungsstrichen Licht führen lässt. Im Teilchen- und im Wellensinne des Lichtes. Und umgekehrt sagt uns die Natur damit aber auch immer wieder, lieber Mensch, sei sehr vorsichtig, indem dir das zu einfach zu machen mit den Modellen, die du schaffst. Und wenn das für die Physik zutrifft, dann trifft das ja auf die Biologie erst recht zu. Die basiert ja irgendwo auf physikalischen Prinzipien, aber in einem biologischen System gibt es ja viel mehr Wechselwirkungen untereinander der natürlichen Kräfte, dass man sich das mit dem Modell nicht zu einfach machen soll. Und deshalb sind wir da, glaube ich, immer noch sehr am Anfang.
Ja, gut und nein. Also wir sind natürlich immer am Anfang und wir sind auch natürlich immer nicht am Anfang. Insofern, als Erfahrungswissenschaftler in der Medizin und natürlich in der Zahnmedizin und in der Tiermedizin und anteilig natürlich auch in der Pharmazie, sind wir eigentlich in einer besonders glücklichen Lage, weil man ja wieder scheinbar nur Korrelate miteinander vergleichen kann, um trotzdem wissenschaftlich zu wirken. Das ist also das korrelative Denken und das ist in der Medizin mehr als verbreitet. Das war ja auch ein bisschen der Ausgangspunkt. Mhm. Und dann kann man ja sagen, na gut, das ist die Grunderkrankung, hätte ich jetzt fast gesagt, einer Erfahrungswissenschaft, dass sie noch anfälliger als andere Wissenschaften für korrelatives Denken ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, wir sind ja deshalb in einer Erfahrungswissenschaft glücklich, gerade weil wir uns raussuchen können, was wirkt denn an oral-physikalischen Dingen, was wirkt an oral-biochemischen Dingen, wie wirkt denn die orale Mikrobiologie, wie wirkt dann im Prinzip die orale Physiologie, um das ein bisschen zusammenzufassen. Und damit sind wir ja überall in den Grundlagenfächern und das sind natürlich keine Erfahrungswissenschaften. Und insofern ist es vielleicht eine kluge Idee, als im Prinzip kausal denkender, korrelativ denkender Erfahrungswissenschaftler, um jetzt alles in ein Wort hineinzupacken, ein bisschen demütig mit dem zu sein, was wir als wahr anerkennen und einfach zurückzufragen, stimmt denn das mit den Naturwissenschaften, also den harten Wissenschaften, mehr überein oder weniger überein. Und das beginnt bei ganz primitiven Dingen. Wir werden heute Nachmittag im Prinzip eine Grundsatzdiskussion zu Zähneputzen und zur oralen Physik haben. Warum putzt die eine Bürste ganz schlecht und warum putzt die andere, die keine Bürste ist, im Prinzip viel besser? Und warum gibt es schließlich Bürsten, die eher Pinsel sind und die sozusagen an den eigentlichen Stellen, wo sie hin sollen, gar nicht putzen? Und dann kann man sich sagen, naja, das ist eben kompliziert und die Welt ist sowieso kompliziert und jede Bürste bürstet an. Und dann kommt man ganz einfach zum, da fängt es ja auch schon mit der linguistischen Differenzierung an. Für die englischen Länder, für die englischsprachigen Länder ist das ganz klar, ein brush is a brush and that's nothing else than a brush. Ob ich damit pinsle, ob ich damit bürste, ist ganz egal. Also ich bürste ja nicht meinen Rasierschaum früh ein, sondern ich pinsle den ein. Das mache ich nicht, aber meine Frau macht das auch nicht, aber die einen oder anderen machen das. Pinseln ja sich auch ihren Weg ab ein und bürsten sich das nicht ein. Die bürsten sich noch nicht mal ab. Und insofern unterscheidet der Deutsche natürlich zwischen dem malenden Pinsel und einer schrubbenden Bürste. Und wenn Sie jetzt einen Pinsel in die Hand nehmen und der wird für teures Geld verkauft, und dann wollen Sie mit dem Pinsel im Prinzip bürsten, dann geht das natürlich nicht. Und dann kann man sagen, naja, also vielleicht sind die Testmethoden anders oder vielleicht ist die Klinik anders oder vielleicht irre ich mich. Nee, es irrt sich eigentlich niemand. Man muss sich nur angucken, was kann denn bürsten? Das ist eine bestimmte Konfiguration von Filamenten. Und was kann denn pinseln? Und das ist eine total andere Konfiguration. Und dann habe ich eine Begründung und dann kann ich sagen, naja, das ist ein Pinsel, der wird zwar als Bürste verkauft, aber es bleibt trotzdem physikalisch betrachtet ein Pinsel. Und demzufolge kann ich damit wunderbar pinseln. Also ich kann zum Beispiel auch Einwachs oder Schuhwachs damit aufpinseln, auf meine Lederschuhe. Aber ich kann damit natürlich die Schuhe nicht abbürsten, weil das damit nicht ginge. Weil das eine ist eben ein Painting-Vorgang, das andere ist ein Brushing-Vorgang.
Ja,
das ist jetzt ein ganz primitives Beispiel. Und so gibt es natürlich viele andere Beispiele, auch die jetzt gerade in die Mikrobiologie gehen. Wir wissen, dass unsere ganze Umwelt allein mit 100.000 Mal mehr Bakterien und anderen Mikroorganismen belastet, was heißt belastet ist, das ist auch schon ein blödes deutsches Wort, umgeben ist.
Bereichert. Also
jeder Stein, jede tote Materie, jede Straße, jeder Baum natürlich und gleich gar jeder lebende Baum und jeder lebende Strauch und dann unterschiedlich, weil er lebt und wie er lebt, natürlich immer von Bakterien umgeben ist und insofern mit den Bakterien natürlich auch kommuniziert. Und letzten Endes kommunizieren sogar die Bakterien als Lebewesen mit der toten Materie, auf der sie aufsitzen. Und Herrgott nochmal, warum soll dann der Mensch eben im Prinzip eher steril sein? Wir waschen uns die Hände in der Corona-Zeit im Prinzip bis zum geht nicht mehr. Das im Prinzip alle Viren, die wir sowieso kaum an den Händen haben und die auch über die Hände nicht übertragen werden, abgewaschen sind. Aber oh, Moment, wir sind ja aber in der Medizin. Natürlich ein Chirurg, der möchte schon mit sauberen Händen, die immer noch zusätzlich geschützt sind mit Gummihandschuhen, letzten Endes in meinem Körper rumvorwerfen. Denn dann ist er eben nicht an einer Außenfläche des Körpers, sondern der Chirurg und der Zahnarzt natürlich genauso, ist ja außen am Menschen, aber ist genauso häufig eben auch innen am Menschen, ob er jetzt im Prinzip eine Pulpa eröffnet und im Prinzip eine Wunde schafft, ob er im Prinzip subgingivalen Zahnstein entfernt und der ist logischerweise natürlich auch an einem inneren Teil des Organismus und etc. etc. Das sind also alles Dinge, die relativ einfach zu beurteilen sind, wenn ich sie halt nicht nur korrelativ sehe. Sind wir in der Technik trotzdem immer noch okay?
Ja, ich habe gerade gesehen, dass ich ein Mikrofon vergessen habe einzustöpseln und ich glaube, das war deins, aber ich denke, wir kriegen das trotzdem irgendwie gelevelt. Weil ich mich zu sehr auf den Tee konzentriert habe am Anfang des Podcasts. Wir haben jetzt tatsächlich die Konferenz, die du gerade so ein bisschen angekündigt hast, als unsere letzte gemeinsame in diesem Jahr hier aus dem Institut. Und die fängt jetzt gleich in ein paar Minuten an. Und ich denke, das ist jetzt ganz gut, wenn wir zum Schluss vielleicht noch an die Hörerinnen und Hörer ein ganz dickes Dankeschön übermitteln, weil der Podcast ist ja jetzt ja noch nicht ganz 2 Jahre alt, aber fast. Und jetzt haben wir schon deutlich über 40 Folgen produziert. Und das ist, glaube ich, eine schöne Weihnachtsfolge mit dem Lebkuchen, den wir heute hatten, und mit dem Pu-R-Tee. Werde ich mal schauen, dass die am zweiten Weihnachtstag kommt. Deshalb können wir unseren Hörerinnen und Hörern auch noch ein schönes Weihnachtsfest wünschen. Also.
Genau, ja. Fröhliche Weihnachten. Es ist immer ein Grund zur Freude. Mhm. Und auch ich bedanke mich im Prinzip namens des ganzen Podcast-Teams. Das sind ja dann auch immer noch weitere Mitarbeiter, die sozusagen technisch im Hintergrund, nachdem wir gedacht haben, korreliert haben, kausal zusammengestellt haben, muss es ja auch technisch letzten Endes zusammengefasst werden. Und da haben sich ja auch im Prinzip Mitarbeiter toll bewährt. Der Dank geht aber natürlich primär auch an die Hörerinnen und Hörer, also vor allen Dingen auch an die Studenten, an die Kollegen, junge Kollegen, alte Kollegen und natürlich auch an den einen oder anderen. Und es sind immer auch wieder ein paar mit dabei von außerhalb des eigentlichen Berufs. Wir denken, unser Beruf ist spannend, nicht nur für die, die im Beruf stehen, sondern auch für die, die am Beruf interessiert sind. Also zukünftige Studierende, die bei mir immer noch Studenten heißen, weil warum soll ich denn die Grammatik vergewaltigen, nur weil ein paar Gender-Heinis auf die falschen Barrikaden gestiegen sind, die sie ziemlich schnell lieber abräumen sollen. Aber das wird schon wieder eher unweihnachtlich, das wollte ich nicht sagen. Ich wünsche allen einen guten Rutsch in ein gutes, schönes neues Jahr. Ja. Okay, danke Thomas.
In diesem Sinne, ich wollte fast schon mit dir diskutieren, ob Weihnachten jetzt eher ein arabisches Fest ist oder ein christliches. Aber das diskutieren wir vielleicht in der nächsten Folge.
Ja, ja, das hat natürlich viele, viele Einflüsse von anderen. Auf jeden Fall hat es in Arabien stattgefunden.
Ja, genau.
Auf jeden Fall war der Gründer der christlichen Religion. Er war ein Araber,
ja.
Und der Gründer der monotheistischen Religion, der dann viele weitere Religionen im Prinzip hervorgerufen hat, ist zumindest auch mehr oder minder in der Wüste und unter dem Einfluss der Wüstenkultur natürlich auf der einen Seite, des kargen Lebens auf der anderen Seite, des ständigen Guckens in den Himmel und des ständigen Beobachtens von Dingen, die durchaus mitunter lebensbedrohlich waren, aber mitunter auch wahnsinnig viel Freude gemacht haben. Unter den Palmen, von denen die Kokosnüsse im Prinzip runterfielen, aber eben nicht auf die Köpfe der Leute, um sie durchzuschlagen, sondern im Prinzip, um zu sagen, hey, wacht auf, hier bin ich. Und das ist dann der liebe Gott gewesen.
In diesem Sinne, auf viele Podcast-Folgen, lieber Peter, im nächsten Jahr 2022. Tschüss.
Tschüss mit dem letzten Schluck von...
Das war eine weitere Folge von Intradental. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Dadurch erhöhen Sie die Sichtbarkeit für interessierte Kollegen. Noch mehr würde ich mich über ein direktes Feedback freuen. Dafür können Sie in den Shownotes auf den Link ganz unten klicken. Sie gelangen dann auf eine Seite, wo Sie uns direkt eine Nachricht einsprechen können. Weiter können Sie uns natürlich auch eine E-Mail senden. Sie erreichen uns über info@intradental.de. Wenn Sie uns Patienten für komplexe Wurzelkanalbehandlung überweisen möchten oder an unseren Fortbildungen interessiert sind, besuchen Sie unsere Webseite www.siriusendo.de. Unsere wissenschaftlichen Veröffentlichungen finden Sie auf der Institutswebseite unter ormed.net. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Diese erscheint sonntags um 10 Uhr.